Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Neuland. Robby, wie geht's dir? Super, danke dafür. Und mit diesem schlechten Scherz sollte klar werden, das ist wieder mal eine Solo-Folge. Robby ist leider im Klausurenstress, bei dem zieht sich das Ganze bis kurz vors Semester, leider Gottes, was ja bald wieder losgeht. Deswegen mache ich das heute nochmal alleine. Ich hatte ja als Abstimmung sozusagen auf Instagram was vorgeschlagen, wo sich mit überraschender Mehrheit für ausgesprochen wurde. Deswegen geht es heute um die Geschichte der Europäischen Union. Ich nenne so ein paar der wichtigsten Jahreszahlen. Was sind so wichtige Vertragswerke, die die EU zu dem gemacht haben, was sie ist und was liegt dem Ganzen eigentlich als Idee zugrunde? Woher kommt dieser Gedanke? Und vielleicht noch ein paar wichtige Personen. Sollte das ganz cool sein, vielleicht nächste Woche muss nochmal eine Solo-Folge kommen wahrscheinlich. Da kann man ja vielleicht mal was zur Zukunft der EU machen. Sprich, wo geht es eigentlich hin mit diesem supranationalen Gebilde? Das kommt dann vielleicht aber nochmal als Abstimmung auf Instagram. So. Zur Geschichte der EU. Die Europäische Union, beziehungsweise diese Idee der Europäischen Union, ist eine Idee aus den Lehren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, speziell natürlich des Zweiten Weltkrieges. Zwei Faktoren bedingen das Ganze so ein bisschen, also die Siegermächte, speziell die USA und Großbritannien auf der einen Seite und Russland eben auf der anderen Seite, hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Zukunft von Europa irgendwie weitergehen sollte. Der berühmte Ost-West-Konflikt, ihr erinnert euch wahrscheinlich. Zum anderen hatte aber auch Frankreich Sorgen gegenüber dem besiegten Deutschland, nämlich die Sorge, dass sie sich alsbald wieder militärisch erheben könnten und erneut einen Krieg anfangen. Die Franzosen hatten nämlich nicht vergessen, dass die Deutschen schon mal geschlagen wurden, nämlich im Ersten Weltkrieg. Ein paar Jahre später standen wieder Panzer in Paris. Deswegen war die Angst vor einem erneuten militärischen Erstarken Deutschlands eben sehr groß. So, das sind die beiden Hauptdinger. Sprich, wie können wir Europa schützen gegen Russland und wie können wir Deutschland da einbinden, aber im Idealfall so, dass es nicht wieder frei dreht und die ganze Welt in Schutt und Asche legen möchte. So. Bereits 1946 wurden von Vertretern aus 14 europäischen Ländern und auch den USA 12 Thesen ausgearbeitet, welches ein solches Projekt beschreiben sollen. Das ist, glaube ich, sogar fast ein bisschen unbekannt. Das nennt sich das Hertensteiner Programm. Dort sind bereits Pläne nicht nur wirtschaftlicher Natur angelegt, also wie Europa wirtschaftlich zusammenarbeiten soll, sondern eben auch, wie eine politische und militärische Zusammenarbeit aussehen soll. Könnt ihr ja ganz gerne mal googeln. Ansonsten ist so, sage ich mal, in der Forschung oder so von den Erzählungen, ist erstmal Robert Schuman genannt, beziehungsweise Robert Schuman, nämlich der französische Außenminister. Der hat 1950 vorgeschlagen, Leute, lasst doch mal eine sogenannte Montanunion machen. Da ging es primär um Deutschland und Frankreich. Und die sollten eine gemeinsame Verwaltung ihrer Kohle- und Stahlindustrie anstreben. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum denn Kohle und Stahl? Ja, relativ... relativ simpel. Kohle war der damals wichtigste Energieträger und aus Stahl kann man Waffen bauen. Also Stahl ist sehr wichtig für die Rüstungsindustrie und um eben zu verhindern, dass das eine oder das andere Land heimlich anfängt, wieder Waffen zu produzieren, hat man gesagt, Leute, dann lasst doch einfach gemeinsam gucken, wie wir Stahl und Kohle da zusammenlegen und haben ein Auge auf die gemeinsame Verwaltung und so weiter und so fort. Um eben, also es ist ein wirtschaftliches Projekt, aber es hat schon so eine friedenserhaltende Konnotation. Schuman sprach sich allerdings ausdrücklich dafür aus, dass auch andere Staaten an diesem Projekt partizipieren können. Das wurde dann auch getan. Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Italien schlossen sich an und 1951 wurde diese Montanunion dann als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vereinbart und 1952 trat das Ganze dann in Kraft. Natürlich auch durch den Beitritt der anderen Staaten ging es da nach wie vor eben auch so ein bisschen um Friedenssicherung. Das heißt, das schließt dann nicht aus, dass Belgien, Niederlande und Italien damit dabei sind. Und es entstand dadurch auch schon eine gemeinsame Behörde. Die hatten auch schon ein Parlament. Das war jetzt aber kein Parlament, wie wir das heute kennen. Sprich, es waren keine vom Volk gewählten Vertreter, sondern diese Leute wurden von den nationalen Parlamenten der teilnehmenden Staaten entsendet. Die hatten eher so eine Kontrollfunktion. Das war jetzt also nicht so, wie wir uns das heutzutage vorstellen. Das kommt erst später. Der Plan damals schon war es, die gemeinsame Arbeit im Idealfall auf den gesamten wirtschaftlichen Bereich auszuweiten. 1952 wurde dann in Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft sozusagen wie obendrauf gegründet. um das Ganze noch weiter aufzubauen. Atomgemeinschaft natürlich auch mit dem Hinblick auf eine gewisse Art von Friedenssicherung. Und dann hat man natürlich überlegt, wie kriegen wir das Ganze noch, sag ich mal, noch weiter gepusht mit der Zollunion. Die Zollunion aus dem Jahr 1968 hat dann praktisch gesagt, Zollabgaben unter den Staaten, die halt teilnehmen, untereinander werden abgeschafft. Und demgegenüber steht dann, dass alle Staaten einheitliche Zölle verlangen auf eingeführte Güter aus Drittstaaten, sprich also Ländern, die eben nicht bei der EGKS bzw. der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. der Zollunion eben Mitglied sind. Das ist alles noch nicht komplett vermengt, also diese Institutionen laufen sozusagen noch nebenher, setzen sich aber alle praktisch für das Gleiche ein. Nun war natürlich irgendwann die Frage, ihr erinnert euch, Schumann wollte, dass ja möglichst viele Staaten mitmachen. Das Vereinigte Königreich hatte erst keinen Bock, ehrlicherweise, da sie keine Souveränität abgeben wollten, haben dann aber gemerkt, hey, das läuft ja gar nicht mal so kacke bei den Leuten, die sich da zusammengeschlossen haben, und hat gedacht, hier, in den 60er Jahren ungefähr, hat sich diese Haltung geändert. Allerdings gab es da ein Veto, und zwar von dem damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Der hatte partout keinen Bock auf die Briten. Die französisch-britische Geschichte ist ja jetzt auch nicht dauerhaft von freundschaftlichen Beziehungen geprägt, und Charles de Gaulle war jetzt nicht so ein großer Fan der Briten. Sprich, die Briten wurden erst nach der aktiven Zeit von Charles de Gaulle mehr oder minder zugelassen. Und wann war das? Im Zuge der ersten Erweiterung der EU. Die haben wir dann 1973, sprich 52 eben Montanunion mit dem sogenannten Kerneuropa, davon spricht man heute auch immer noch ein bisschen. 1973 gab es dann eben die erste Erweiterung. Wer ist beigetreten? Großbritannien, Irland und Dänemark sind beigetreten. Norwegen hatte damals auch ein Referendum abgehalten, haben sich aber dagegen ausgesprochen. Die sind ja bis heute auch nicht Teil der Europäischen Union. Die hatten dann, glaube ich, in den 90er Jahren nochmal ein Referendum. Das war dann auch dagegen. Zu dieser Zeit gab es amüsanterweise auch schon ein gemeinsames Währungssystem, das stand allerdings nur auf dem Papier, also es ist nicht wie der Euro, sondern man nannte das ECU, European Currency Unit hieß das, glaube ich, um wirtschaftliches Handeln leichter zu machen, aber man wollte trotzdem auch ein richtiges Währungssystem. Das ist dann relativ prominent auf den Plan gerufen von zwei Staatsmännern der 70er und 80er Jahre, nämlich von Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing. Helmut Schmidt, Bundeskanzler gewesen, Valéry Giscard d'Estaing fast zeitgleich, möchte man meinen, französischer Präsident. Auch eine sehr interessante Freundschaft. Davor waren die Beziehungen so ein bisschen runtergekühlt. Die ersten deutsch-französischen Beziehungen so unter Adenauer und Charles de Gaulle, Westintegration, relativ interessant. Unter Willy Brandt und seinem Gegenpart Jean Pompidou, glaube ich, hieß er, war das eher abgekühlt. Und Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing haben dann richtig nochmal den deutsch-französischen Motor für die Europäische Union angeschmissen und haben sich also für ein europäisches Währungssystem sowie für die Direktwahl des Europäischen Parlaments eingesetzt. Und das hat auch funktioniert. Seit 1979 wählen wir das Parlament direkt. Ich gehe jetzt hier übrigens so ein bisschen chronologisch vor, denn danach kommt die zweite Welle. Die nennt man, hat man die Süderweiterung genannt, die zweite Welle von mehreren Mitgliedstaaten, also Beitrittskandidaten. Das waren dann Spanien, Portugal und Griechenland. Die Länder waren davor Militärdiktaturen, Spanien ja zum Beispiel unter der Franco-Diktatur auch sehr gelitten, als sie dann keine Diktaturen mehr waren, konnten sie rein. Da würde ich fast sagen, machen wir vielleicht die ganzen Erweiterungen mal auf eins. 1990 gab es die stille Erweiterung. Warum still? Weil die nicht großartig diskutiert werden musste. 1990 Deutschland wiedervereint, sprich die DDR sozusagen, also dann als unsere heutigen Länder, sind da eben einfach mit reingegliedert, also ganz Deutschland war dann einfach Teil, da wurde nicht groß diskutiert. 1995 kamen dann Finnland, Schweden und Österreich dazu. 2004 dann ein richtiger Brecher, die erste Osterweiterung. Da kamen Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Malta und Zypern dazu. 2007 dann die zweite Osterweiterung mit Rumänien und Bulgarien, und 2013 kam dann noch Kroatien dazu. Vielleicht ganz interessant, wie wird man eigentlich Teil der Europäischen Union? Das ist festgesetzt in den Kopenhagener Kriterien von 1993, die der Europäische Rat beschlossen hat. Das sind basically drei Kriterien. Wir haben da erstmal das politische Kriterium. Das bedeutet institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten. Das muss dieser Staat also mitbringen. Das bedeutet eine Diktatur oder ein Staat, der die Menschenrechte nicht achtet und so weiter und so fort, der kein Rechtsstaat ist, wie auch immer, der kann kein Mitglied werden, weil die EU sich eben dafür einsetzt, dass das in allen Staaten so sein sollte. Zweitens das wirtschaftliche Kriterium. Also eine funktionsfähige Marktwirtschaft ist eine Voraussetzung, sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten. Und das dritte Kriterium ist das Kriterium der Übernahme des Beisitzstandes der EU. Übernahme der aus einer Mitgliedschaft erwachsenen Verpflichtungen und der Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion. Sprich, die Staaten geben natürlich auch ein gewisses Maß an Souveränität ab. Also die EU hat ja die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen, die dann mehr oder minder 1:1 auch in die Gesetze der jeweiligen Staaten übergehen müssen, der Mitgliedstaaten. Und da wird natürlich Souveränität aufgegeben. Wie gesagt, das wäre mal ein Problem von Großbritannien. War es ja auch sehr, sehr lange, bis sie dann letztendlich ausgetreten sind. Das sind also die Kopenhagener Kriterien. So, dann vielleicht noch ein paar der wichtigsten Verträge, die EU sozusagen bedingen. Da sind wir auch schon wieder ein bisschen in der moderneren Zeit angekommen, nämlich 1992 ist dann die EU mehr oder minder in dem Maße entstanden, wie wir sie kennen, vor allem auch durch den Namen. Also seitdem heißt es Europäische Union. Und nicht mal Europäische Gemeinschaft oder wie auch immer, denn bis 1992 existierten diese drei Behörden nach wie vor nebeneinander, sprich die Europäische Gemeinschaft, die EGKS und die Euratom, also diese Atomverbindung, und in dem Vertrag von Maastricht heißt der 1992, sollte es eben weiter nach vorne gehen, denn 1992 ist der Kalte Krieg vorbei, Deutschland ist wieder vereint und besonders im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik und eben auch im Hinblick auf die Währungspolitik, also eine Währungsunion, wollte man sich weiterentwickeln. Knapp 10 Jahre später kam dann auch der Euro in die europäischen Haushalte, die darauf Bock hatten. Der Europäische Rat gab Ende der 80er bereits den Auftrag, ein solches Projekt auszuformulieren. Und diese Arbeiten wurden auf dem Gipfeltreffen von Maastricht abgeschlossen. Ich nenne da mal 5 Punkte. Die sich da ausgekaspert haben. Erstens die demokratische Legitimität der Organe stärken, ihre Funktionsfähigkeit verbessern, eine Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen, die soziale Dimension der Gemeinschaft fortzuentwickeln und, ganz wichtig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sollte entwickelt werden. Dazu kommt noch, also nicht nur, dass das wirtschaftlich das Ganze ausgebaut wird und der Binnenmarkt gestärkt wird, sondern die EU-Bürger erhielten die sogenannte Unionsbürgerschaft. Sprich, nun hat jeder EU-Bürger, das ist auch heute noch so, neben seinen nationalen Rechten auch seine Rechte als EU-Bürger. Die sind jetzt den meisten Leuten nicht so wirklich bekannt. Also ich denke, das, was man am aktivsten mitbekommt, gut, jetzt während Corona wahrscheinlich nicht gerade, aber ansonsten ist natürlich die Freizügigkeit. Also Bürger, die aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union kommen, die können halt praktisch durch ganz Europa durch die Gegend reisen. Es gibt ja auch keine Grenzkontrollen mehr in diesem Sinne. Du kannst dich niederlassen, wo du möchtest. Du kannst arbeiten, wo du möchtest, wenn du halt dementsprechend Arbeit findest. Das ist also alles geregelt. Das ist dein Recht als EU-Bürger, das eben auch in Frankreich, den Niederlanden oder wo auch immer zu machen. Auch wenn du Deutscher bist zum Beispiel. Dann natürlich das europaweite aktive und passive Wahlrecht. Sprich, aktives Wahlrecht ist... Wir können Leute wählen, die für das Europaparlament kandidieren. Das passive Wahlrecht ist, dass wir die Möglichkeit haben, gewählt zu werden, wenn wir uns dann aufstellen lassen. Also wir als EU-Bürger dürfen an den europäischen Wahlen teilnehmen. Dann gibt es noch, das hat jetzt wahrscheinlich noch niemand von euch in Anspruch genommen, aber wer weiß, das Recht auf diplomatischen und konsularischen Schutz jedes anderen Mitgliedslandes in einem Drittstaat, sofern der eigene Staat dort keine Vertretung unterhält. Sprich, wenn ich... was weiß ich, was ist mal ein Land, was keine deutsche Botschaft haben könnte? Sagen wir in Kasachstan. Gibt es zum Beispiel keine deutsche Botschaft? Das heißt, ich könnte dann in die niederländische Botschaft oder in die französische oder in die italienische Botschaft gehen, um dort meine konsularischen Schutz in Anspruch zu nehmen, wenn ich ihn bräuchte. Und es gibt ein Petitionsrecht beim Europäischen Parlament und das Beschwerderecht beim Europäischen Bürgerbeauftragten. Habe ich jetzt persönlich auch noch nicht in Anspruch genommen, aber gut. Oft, das kennt vielleicht noch der ein oder andere aus der Schule, wird das hier 92 als Säulenmodell dargestellt, also drei Dinge, die die EU eben steht. Das ist erstmal die Europäische Gemeinschaft als solche, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Justiz und Inneres. So, dann 2009 kam der Lissabon-Vertrag. Der Lissabon-Vertrag sollte die EU nochmal institutionell reformieren. Das hat man schon relativ oft versucht. Problem ist, viele Sachen müssen ja oft einstimmig sein in der EU. Das hat es alles ein bisschen schwierig gemacht, weil wenn sich dann irgendwie, was weiß ich, ein Irland oder so als recht kleines Land auf die Hinterbeine stellt, dann können bestimmte Sachen eben nicht durchgesetzt werden. Die EU sollte im Lissabonner Vertrag von 2009 demokratischer, transparenter und effizienter gemacht werden. Warum braucht es so eine Reform? Problem ist natürlich die Zunahme der Mitgliedstaaten. Also wir haben jetzt 2009, ihr erinnert euch vielleicht von vor ein paar Minuten, 2004 war ja eben auch diese große Osterweiterung zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt bedeutend mehr Länder in der EU und da wird es natürlich schwierig, alles irgendwie einstimmig durchzubekommen. Und es ist natürlich auch eine extreme Machtfrage. Also alles, was die EU irgendwie reformiert und verändert, da geht es immer viel um Macht. Wie viel Macht können einzelne Staaten immer noch nehmen? Was steht drin im Lissabon-Vertrag? Der Einfluss des Europäischen Parlaments ist gestiegen, auch in der Außenpolitik. Und es wurde neben dem Rat der Europäischen Union ein gleichberechtigter Gesetzgeber. Sprich, die Leute, die wir direkt wählen können, haben mehr Einfluss. Das ist also sozusagen, soll ein Plus für die Demokratie sein. Auch nationale Parlamente, die wir ja ebenfalls direkt wählen, erhalten mehr Einfluss. Diese werden seit 2009 früher von der Europäischen Kommission über Vorschläge informiert und können diese frühzeitig zurückweisen, wenn sie den Grundsatz der Subsidiarität verletzt sehen. Alles klar, das war ein bisschen schwierig. Plus, sehr interessant, ein bisschen kompliziert manchmal, ist die sogenannte doppelte Mehrheit. Was ist die doppelte Mehrheit? Entscheidungen im Rat der Europäischen Union müssen seit 2017, 2009 hat man das angelegt, seit 2017 ist es jetzt nun vollends in Kraft, müssen alle Entscheidungen im Europäischen Rat, im Rat der Europäischen Union so mit doppelter Mehrheit getroffen werden. Was bedeutet das? Jede Entscheidung muss die Zustimmung einer Mehrheit der Staaten, 55%, haben und gleichzeitig müssen diese Staaten die Mehrheit der Bevölkerung von 65% repräsentieren. So, warum ist das so? Sagen wir zum Beispiel, man hätte jetzt nur gesagt, die Entscheidung geht dann durch, wenn die Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert ist, dann wären natürlich kleinere Länder, die sich da zusammenschließen würden, was weiß ich, Deutschland und Frankreich und was weiß ich, Spanien noch, könnten zu dritt eine Entscheidung gegen so und so viele andere Länder durchboxen. Das geht natürlich nicht, ist absolut undemokratisch. Gleichzeitig geht es aber auch, die Mehrheit der Staaten müssen eben auch repräsentiert sein, dass sich das alles so ein bisschen ausbalanced, sage ich mal. Im Lissabonner Vertrag wurde ebenfalls angeregt oder wurde geschaffen, die Option eines europäischen Bürgerbegehrens. 1 Million Bürger können die Kommission zwingen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Also sprich, auch wird organisiert, glaube ich, wie mit einer Art Petition. Und die Kommission muss dann irgendwas, irgendeine Rechtsakte dann raus hervorlegen und ist gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und muss auch etwas sozusagen nach der Auseinandersetzung produzieren können. Und die Zahl der Politikbereiche, in denen Mitglieder des Rates Mehrheitsentscheidungen treffen und nicht ausstimmig und nicht einstimmig entscheiden müssen, wurde ausgeweitet. So, also es gibt jetzt mehr Verfügungen oder mehr Bereiche, in denen die EU eine Art Zugriffsrecht haben kann. So, das soll es im Zweifel erstmal gewesen sein für so eine grobe Geschichte, so einen groben Abriss über die wichtigsten Stationen sozusagen der Europäischen Union, wie wir sie heute haben. Da gehören eben die wichtigen Verträge dazu, Lissabon, Maastricht, aber auch eben die von Rom 1957. Warum ist das Ganze so entstanden? Es ist ein friedenssicherndes Projekt, es wurde aber auch sehr stark wirtschaftlich ausgerichtet. Teilweise soll jetzt irgendwo auch mal der Schlag Richtung militärische Union gehen. Wie das aussehen wird, weiß ich noch nicht ganz. Ist auch immer noch eine Diskussion. Mal sehen, ob es irgendwann mal sowas geben wird wie eine europäische Armee zum Beispiel. Und natürlich der ewige Kampf der EU mit sich selbst und seinen Mitgliedstaaten. Wie viel Macht darf die EU haben? Wie viel Macht darf ein Nationalstaat behalten? Muss ein Nationalstaat vielleicht auch viel Souveränität aufgeben, um ein Projekt wie die EU am Laufen zu halten? Wir haben 27 Mitgliedstaaten, das ist ein schwieriges Projekt. Alle wollen irgendwie bedacht werden, alle möchten irgendwie mitzureden haben. Das gilt eben für kleinere Länder wie eben für große Länder eben auch, also alle müssen gleichberechtigte Partner sein. Dennoch, ich hoffe, das wurde auch ein bisschen deutlich, das französische Projekt, das europäische Projekt, ist getrieben sozusagen von den deutsch-französischen Beziehungen. Also ohne Deutschland und Frankreich würde das Ganze nicht so funktionieren. Man sagt, man spricht auch oft vom deutsch-französischen Motor und diese Freundschaften, wie zum Beispiel zwischen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing, aber auch die gute Zusammenarbeit zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand, haben das Ganze eben existenziell mit nach vorne gebracht und ohne die würde es nicht funktionieren. Dazu muss man aber auch sagen, dass den beiden Ländern, speziell Deutschland, auch oft vorgeworfen wird, hier einfach zu viel Macht auszuüben als wirtschaftsstärkstes Land und so weiter und so fort. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind, denke ich mal, noch ein bisschen unter 20 Minuten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Geschichte der EU ist extrem vielfältig. Ich habe versucht, mir die wichtigsten Sachen rauszunehmen und die so verständlich wie möglich zu erklären. Ich hoffe, das war alles irgendwie im Rahmen. Sollte das für den einen oder anderen interessant gewesen sein, dann schaue ich gerne nochmal nach, ob nächste Woche vielleicht was kommt dazu, wie die EU in Zukunft sich organisieren kann. Also gibt es Veränderungsmöglichkeiten? Kann man das Ganze noch demokratischer machen? Gibt es andere Formen, wie die EU vielleicht sich aufbauen könnte? Oder ist es Zeit für was ganz, ganz Neues? In diesem Sinne hoffe ich, dass Robby seine Klausuren gut schafft. Falls ihr studiert, wünsche ich euch einen schönen Semesterstart nächste Woche. Jedenfalls ist es bei uns schon soweit. Und ansonsten, ja, schönen Tag, macht's gut.